dass alles in der Bibel von Gott inspiriert ist und zu unserem Nutzen und zu unserem Segen und zu einer Offenbarung von Gott und seinem Wesen dient. Nicht nur die Teile, die vielleicht besonders spannend sind, die Teile, an die wir uns besonders gut erinnern können, die Teile, die uns vielleicht, wenn wir durch die Bibel lesen, besonders bewegt haben, sondern eben tatsächlich alle Teile, jeder Abschnitt. Alles in der Bibel, es offenbart etwas über uns Menschen. Und es zeigt etwas auf über Gott oder über die Weise, wie wir Menschen mit Gott versöhnt werden können. Nun könnt ihr euch vorstellen, dass bei dieser Praxis es Wochen gibt, da freut sich der Prediger schon die ganze Woche auf diesen Abschnitt, der da kommt. Schon beim Gedanken an diesen Bibeltext, da wird das Herz erfüllt mit Vorfreude und Spannung und man kann es kaum erwarten, auf die Kanzel zu steigen und über diesen wunderbaren Text zu predigen. Und es gibt Wochen, da ist es nicht so. Da denkt man als Prediger, wie soll ich über diesen Text bloß predigen? Gott, was sollen wir denn aus diesem Text lernen? Nun, um ehrlich zu sein, diese Woche war eher Letzteres der Fall. Denn wir kommen heute in der Predigtserie durch das erste Buch Mose zum 10. Kapitel. Und das ist ein sehr spezielles Kapitel. Es wird häufig überschrieben mit die Völkertafel. Und hier finden wir eine Art Familienstammbaum mit 70 verschiedenen Namen. Das ist noch nicht einmal leicht vorzulesen, geschweige denn auszulegen. Nun, wir haben gestern Hochzeit gefeiert. Und es ist ganz großartig, euch Eheleute, Samuel und Abigail Schneeberger, heute Morgen hier zu sehen. Und es sind auch noch einige Gäste da aus den unterschiedlichen Richtungen, die mit euch gestern, mit uns allen hier gestern eure Hochzeit gefeiert haben. Und vielleicht haben schon so manche Freunde oder Familienangehörige gleich den praktischen Nutzen entdeckt und Zettel und Stift gezogen und gedacht, 70 Namen, das ist gut. Da haben wir schon mal Vorschläge für Kindernamen, wenn sich Nachwuchs ankündigt. Nun, das ist natürlich ein möglicher Nutzen, aber ich vertraue darauf, dass Gott diesen Text noch darüber hinaus zum Guten gebrauchen kann für uns heute Morgen. Und darum lasst uns einmal um den Segen Gottes bitten. Unser Herr und Gott, wir danken dir, dass du mächtig bist und souverän, dass du erhaben bist über die ganze Welt. Und doch hast du dich herabgeneigt und hast dich offenbart. Und hast uns dein Wort gegeben, Wahrheit, 7-mal geläutert. Herr, dass wir nicht blind und irrend umhergehen müssen, sondern dass dein Licht und deine Wahrheit uns leiten mögen. Zu dir, zu deinem heiligen Berg, zu deiner Gegenwart. Und wir bitten dich, dass du dies tust, auch an diesem Morgen und auch durch dieses Wort, was wir uns heute anschauen wollen. O Herr, erleuchte doch unsere Herzen durch deinen Geist. Öffne uns die Augen, dass wir sehen, was du uns als deiner Gemeinde, uns Menschen, heute Morgen hier zusammen, was du uns lehren magst. Herr, auf dass wir dich noch mehr preisen und noch mehr erkennen, was für ein großartiger Gott du bist. So bitten wir dich, Herr, um deine Gnade. Und um deinen Segen. Amen. Ja, schlag doch mit mir auf. 1. Mose, Kapitel 10. Genesis, Kapitel 10. Wir lesen durch das gesamte Kapitel. Dies ist das Wort Gottes. Und dies ist die Generationenfolge der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Ihnen wurden Söhne geboren nach der Flut. Die Söhne Japhets, Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und Meshech und Tiras. Und die Söhne Gomas, Aschkenas und Riphat und Togarma. Und die Söhne Javans, Elishu und Tarsis, die Kitäer und die Donatita. Von diesen verzweigten sich die Inseln der Nationen. Das sind die Söhne Japhets in ihren Ländern, je nach ihrer Sprache, nach ihren Sippen in ihren Nationen. Und die Söhne Hams, Kusch und Misraim und Put und Kanaan. und die Söhne Kusch, Seba und Havila und Sabta und Ragma und Sabtecha. Und die Söhne Ragmas, Saba und Dedan. Und Kusch zeugte Nimrod. Der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Der Anfang seines Königreiches war Babel und Erech und Akkad und Kalne in Land China. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive und Rehoboth-ir und Kelach und Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist die große Stadt. Und Misraim zeugte die Luditer und die Anamiter und die Rehabiter und die Naphtuhiter und die Patrositer und die Kasluhiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaphtoriter. Und Kanaan zeugte Sidon, seinen Erstgeborenen, und Het, und die Jebusiter, und die Amoriter, und den Girgashiter, und den Heviter, und den Arkiter, und den Siniter, und den Arvaditer, und die Zemariter, und die Hamatiter. Später haben sich die Sitten der Kanaaniter zerstreut, und das Gebiet der Kanaaniter erstreckte sich von Sidon nach Gera hin, bis nach Gaza, nach Sodom und Gomorra, und Adma und Zeboim hin, bis nach Lesha. Das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, in ihren Nationen. Und dem Sem, dem Vater aller Söhne Ebers, dem ältesten Bruder Japhets, und auch ihm wurden Söhne geboren, die Söhne Sems, Elam und Assur und Apachshad und Lut und Aram. Und die Söhne Arams Uz und Hul und Geta und Marsch. Und Apachshad zeugte Schelach und Schelach zeugte Eber. Und dem Eber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde das Land geteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Und Joktan zeugte Almadad und Schelef und Hatzamavet und Jerach und Hadoram und Usal und Dikla und Obal und Abimael und Saba und Ophir und Havila und Jobab. Diese alle waren Söhne Joktans. Und ihre Wohnsitze sind von Mesha bis nach Sepha hin, bis an das Gebirge des Ostens. Das sind die Söhne Sems, nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, nach ihren Nationen. Das sind die Sippen der Söhne Noahs, nach ihren Generationenfolge, in ihren Nationen. Und von diesen aus haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verzweigt. Die Völkertafel. Wie gesagt, es liest sich ein wenig wie ein Telefonbuch. Aber wir finden hier einige wichtige Aspekte, die wir auch heute und hier im 21. Jahrhundert, die uns betreffen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Gott und die Nationen. Und wir wollen uns diesen Text unter drei Gesichtspunkten anschauen. Zum Ersten, die Menschen der Nationen. Die Menschen der Nationen. Dieses Kapitel hat viele fremdklingende Namen. Es hört sich an wie so eine Erzählung aus einer längst vergangenen Welt, mit der wir überhaupt nichts mehr zu tun haben. All diese Namen, sie klingen völlig fremd. Doch was wir hier finden, ist vermutlich die älteste und genaueste Aufzeichnung der ursprünglichen Ausbreitung der Menschen auf der Erde. Wir finden hier eine historische Chronologie der Ausbreitung der Menschen von Anfang an. Für Forscher und der Menschheitsgeschichte, der Sprachentwicklung, der Kulturen und Ethnien ist es eine wahre Schatzgrube. Doch nicht nur das, diese Namen, die uns so fremd klingen, die so weit entfernt sind, sie haben etwas mit uns zu tun. Mit einem jeden von uns, mit einem jeden von euch. Einige von euch kennen vielleicht noch die Urgroßeltern. Das ist schon beachtlich, wenn man nicht nur die Omas und Opas, sondern auch noch deren Eltern kennt. Vielleicht können einige von euch den Familienstammbaum sogar noch auf mehrere Generationen zurückverfolgen und kennen noch die Namen der Eltern der Urgroßeltern. Aber wenn es dir möglich wäre, deine Vorfahren bis ins letzte Glied zurückzuverfolgen über die Jahrtausende, dann würden am Ende mindestens zwei Namen aus diesem Kapitel in deiner Familiengeschichte stehen. Es gibt eine direkte Linie aller Menschen, aller Nationen, aller Völker zu dieser Völkertafel. Das heißt, es ist deine Familiengeschichte. Die Wiege des Lebens war nicht irgendein Mensch in Südafrika, der als erster in der sogenannten Evolution das Affenstadium überwunden hat und die ersten Stämme gründete und von dort aus irgendwie sich unterschiedliche Sippen ausbreiteten. Nein, die Anfänge der Völker und Nationen geht zurück hier, auf den Nahen Osten, von wo aus die Söhne Noahs sich mit ihren Nachkommen ausbreiteten. Die ersten 5 Verse zählen die Söhne von Noahs jüngstem Sohn Japhet auf. Dessen Nachkommen haben sich über Kleinasien nach Europa und Russland bis nach Indien ausgebreitet. Sein erster Sohn hieß Gomer. Er siedelte am Schwarzen Meer, da wo heute Rumänien liegt und Ukraine. Dessen Nachfahren besiedelten ganz Nord- und Westeuropa, Gebiete von heutigen Frankreich, England, Österreich, Deutschland und so weiter. Wir finden also hier bereits eine Verbindung zwischen Rumänien und Österreich und Deutschland, ganz passend zu der Hochzeit gestern. Magog breitete sich aus Richtung Russland. Madai ist der Vorfahre der Meder und Perser. Javan, der Stammvater der Griechen, dessen Söhne wiederum fuhren übers Meer zu den Küsten und Inseln. Elisha lebte in Italien, Tarsis an der Südküste Spaniens. Die Kittäer lebten auf Zypern und so weiter. Das sind die Anfänge Europas, die Anfänge der Besiedlung Europas. In den Versen 6 bis 20 werden die Nachkommen von dem zweiten Sohn Noahs beschrieben, Ham. Seine Nachkommen sind die Vorfahren der Völker in Nordafrika und auch in arabischen Teilen. Misraim ist der hebräische Name für Ägypten. Kusch meint das heutige Äthiopien. Put ist Libyen. Und die vielen arabischen Stämme am Persischen Golf und am östlichen Mittelmeer werden hier aufgezählt. Und schließlich werden in den Versen 21 bis 32 die Nachkommen von Noahs ältestem Sohn aufgezählt, die Söhne Sems, von denen die semitischen Völker kommen, die süd- und ostarabischen Stämme zwischen dem Roten Meer und dem Pazifik und die mesopotamischen Völker im heutigen Iran und Irak. In der Linie Sems finden wir seinen Ururenkel Eber. Das ist der Vorfahre der Hebräer. Was wir hier sehen, ist ein historischer Bericht der Menschheitsgeschichte. Und es gibt kein vergleichbares Dokument in den unterschiedlichen Religionen und Kulturen, die so früh, so umfassend die Ausbreitung der Nationen aufgelistet hätten. Ja, die meisten hatten überhaupt kein Interesse an den anderen Nationen, die vielleicht nicht gerade direkt die Nachbarn waren. Die meisten Völker, die schrieben nur ihre eigene Geschichte auf. Fast alle Kulturen erzählen irgendwelche Sagen, wie die Welt geschaffen ist, und dann geht es mit ihrem Volk los. Die Geschichte, den Anfang ihres Volkes. Alles andere interessiert doch keinen. Aber hier sehen wir in der Bibel, hier ist ein Interesse an allen Völkern. Sogar den Europäern, mit denen die Israeliten fast gar nichts zu tun hatten. Die waren am weitesten weg. Und hier werden 70 Nationen, 70 Namen aufgelistet, aus denen Nationen wurden. Und es wird berichtet, dass alle Nationen der ganzen Erde zurückgehen auf 3 Brüder. Sem, Ham und Japhet. Alles Söhne eines Mannes, Noah. Bei all dem Nationalismus, der in diesen Tagen in vielen Ländern immer populärer wird, ist das eine wichtige Erinnerung. Alle Nationen und alle Völker sind miteinander verwandt. Letztendlich sind wir alle Brüder. Kein Volk ist völlig isoliert aufgewachsen. Kein einziges Volk hat einen völlig eigenen Stammbaum getrennt von den anderen. Kein Volk hat Grund, sich über ein anderes Volk zu erheben, weil es meint, es hätte eine bessere Abstammung. Nein, sie gehen alle zurück hier auf drei Brüder, Söhne eines Mannes. Und wisst ihr, warum das bemerkenswert ist? Viele der Namen, die hier aufgezählt sind, waren später Feinde Israels. Ägypten und die Philister und die Kanaaniter und die Babylonier und die Assyrer. Es waren Feinde. Und hier wird aufgelistet, so früh in der Bibel, wir sind alle Brüder. Wir gehören alle zu einer Familie. Und das ist bemerkenswert. Und ja, die Nationen unterscheiden sich. Es wird in diesem Kapitel eine Formulierung dreimal wiederholt, wo es heißt, das sind die Söhne, so und so, nach ihren Sippen, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, in ihren Nationen. Diese Nationen, sie unterscheiden sich bezüglich dem Land, das sie bewohnen, der Sprache, die sie sprechen, den Sippen, in denen sie aufgeteilt sind, also den Familien. Ja, die Nationen bestehen letzten Endes aus Familien. Und Familien bestehen aus einzelnen Menschen. Land und Kultur sind nicht nur, trotz der Unterschiede von Herkunft, Land und Kultur, sind die Nationen nicht nur miteinander verbunden als Nation selbst, sondern wir Menschen sind miteinander verwandt. Die Menschen der Nationen sind miteinander verbunden. Trotz der Unterschiede in der Geografie, trotz der Unterschiede in der Sprache, trotz der Unterschiede, aus welcher Familie man gerade kommt, welchen Nachnamen man trägt. Aber es gibt einen Menschen, über den wird hier in diesem Kapitel mehr berichtet als über alle anderen. Sein Name ist Nimrod. Und er steht ein Stück weit stellvertretend für die Menschen in den Nationen. Er ist nicht so sehr eine Ausnahme, sondern vielmehr ein Repräsentant. Er war ein gewaltiger Jäger, heißt es. Nun, das bedeutet nicht nur, dass er gerne Rehe und Wildschweine jagte, sondern letztendlich war er ein mächtiger Krieger. Er machte Jagd auf Herrschaftsgebiete. Er machte Jagd auf Menschen. Er baute sich ein Königreich auf, heißt es. Das wird zum ersten Mal in der Bibel erwähnt. Nimrod war vermutlich der erste König der Menschheit. Er baute die große Stadt Babel. Und wer die Bibel schon einmal gelesen hat, weiß, dieser Name wird noch ein paar Mal vorkommen. Und er baute auch weitere Städte. Es reichte ihm nicht, diese große Stadt aufzubauen, sondern er baute noch weitere Städte am Euphrat, alte Städte. Ja, mit zu den ältesten Städten, die es gibt, Erek oder auch Uruk genannt und Akkad. Es waren Zentren ganz früher antiker, großer Kulturen. Von dort zog er weiter und fiel auch in die Nachbargebiete Assurs ein. Er erweiterte sein Königreich, indem er Ninive und andere große Städte baute. Ninive ist die Stadt, wo Jona irgendwann hinging. Nimrod ist ein absoluter Gewinnertyp. Ein Workaholic, könnte man sagen. Er kann nicht ruhen, er kann nicht loslassen. Er muss immer weiter voran. Er ist getrieben, er ist ehrgeizig, er ist voller Kraft, er ist voller Energie und sehr effizient. Oh, er nutzt seine Zeit. Was hat er alles geschafft? Er strebt nach Expansion in der besten Manager-Manier, nach Machtgewinn, nach Kontrolle und er hat Erfolg. Aber genau darin ist Nimrod ein Bild für die Menschen der Nationen. Er ist selbstsüchtig, er ist kämpferisch, er ist machthungrig. Der Name Nimrod heißt übersetzt, wir werden rebellieren. Interessant. Die Superhelden und Idole der Menschheit sind solche Nimrods von jeher gewesen. Männer und Frauen, die sich ihren eigenen Weg bahnen, auf niemand anderen hören müssen, die keine Grenzen akzeptieren, sondern expandieren wollen, Macht gewinnen wollen, Einfluss gewinnen wollen, Ruhm gewinnen wollen. Und auch wenn nicht alle Menschen es so ausleben wie Nimrod, der gewaltige Jäger, so steckt etwas von diesem Wesen Nimrods in jedem Herzen der Menschen, in allen Nationen. Wir werden rebellieren, das ist das Wesen der Sünde. Das ist das Wesen der Sünde. Wir rebellieren gegen das Wort Gottes und wir rebellieren gegen das, was er für gut und gerecht erklärt hat. Und das ist der Grund, warum die verschiedenen Nationen und Völker nicht seit jeher in Frieden und Harmonie zusammenleben, sondern fast jede nationale Grenze ist erkämpft und erstritten. Die Menschen der Nationen sind alle miteinander verwandt. Doch in allen steckt auch das Wesen Nimrods, ein sündiges Wesen, ein rebellisches Wesen. Jeder will selbst König sein und sucht seinen eigenen maximalen Vorteil. Als zweites lernen wir hier etwas über den Gott über alle Nationen. Der Gott über alle Nationen. In gewisser Weise ist es durchaus bemerkenswert, diese Aufzählung der Völker hier am Anfang der Bibel zu finden. Denn der Großteil der Bibel beschreibt nur die Beziehung Gottes mit dem Volk Israel. Schon ab dem nächsten Kapitel spitzt sich die Erzählung in 1. Mose zu auf die Linie Sems und Ebers. Das wird dann weiter fortgeführt bis zu Abraham. Und dann in den weiteren Kapiteln lesen wir von Gottes Handeln mit Abraham und dessen Nachkommen Isaak und dann Jakob und dessen Söhnen, aus denen die Nation Israel wurde. Doch hier in Kapitel 10 wird Israel noch nicht einmal genannt, sondern die 70 Nationen, die sich in alle Himmelsrichtungen ausgebreitet haben. Bevor Gott sich in seinem Wort besonders dem Volk Israel zuwendet, wird mit diesem Kapitel noch einmal bestätigt, dass Gott, der Herr, nicht nur der Gott eines Volkes ist und einer Nation, sondern er ist der Gott über alle Völker und über alle Länder, über alle Nationen. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen und den Menschen gemacht. Die Erde und alles, was sie erfüllt, gehört dem Herrn. Ja, es ist sogar Güte und Segen Gottes, dass sich die Nationen auf dieser Erde verteilen durften. Gott hat dem Menschen die Erde gegeben, sie zu gebrauchen und auf ihr zu wohnen und sich auszubreiten. Ein Kapitel vorher in 1. Mose 9, Vers 1, da steht, dass Gott Noah und seine Söhne segnete und zu ihnen sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Dieser Segen wird nun in diesem Kapitel bezeugt. Durch alle Nationen in alle Richtungen hinaus. Das wird wahr, was Gott hier verheißen hat mit einem Segen. Sie breiten sich aus auf der Erde Gottes. Und das bestätigt auch der Apostel Paulus im Neuen Testament sehr deutlich, als er mit den Philosophen in Athen diskutiert, auf der sogenannten Rede zu Areopag. Hier sagt er in Apostelgeschichte 17, ab Vers 24, ich lese mal nach der neuen evangelistischen Übersetzung, meine Botschaft handelt von dem, der die Welt geschaffen hat und alles, was dazu gehört. Als Herr von Himmel und Erde wohnt er natürlich nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch keine Bedienung von Menschen, so als ob er noch etwas nötig hätte. Denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er wollte, dass sie die Erde bewohnen und er bestimmte die Zeit ihres Bestehens und die Grenzen ihres Gebietes. Gott ist der Herr über alle Völker. Im Laufe der Generationen ist das Bewusstsein über Gott immer mehr verblasst. Und Gott hat es zugelassen, dass die Nationen sich von ihm abgewandt haben und sich ihre eigenen Götzen machten, ihre eigenen Geschichten erfanden, eigenen Fantasien nachliefen. Und das ist kein Fortschritt, sondern Rebellion im Sinne Nimrods. Macht, Geld, Lust sind ihre Götzen geworden. Und sie haben ganz unterschiedliche Namen und ganz unterschiedliche Skulpturen daraus gemacht. Doch obwohl die Völker fast alle den wahren Gottesdienst vertauscht haben mit eigenen Fantasien, mit eigenen Vorstellungen, mit eigenen Begierden, Gott den Rücken zugekehrt haben, bestätigt dieses Kapitel, dass Gott der Gott über alle Völker ist. Er herrscht souverän über die ganze Erde ohne Ausnahme. Es gibt nicht einen einzigen Fleck auf dieser Erde, der nicht Gott gehört, über den Gott nicht regiert. Ja, über Gläubige und Ungläubige aus allen Enden der Erde, Gott ist der Herr. Gottes Augen blicken auf alle Völker, auch wenn er die Rebellion und den Unglauben der Menschen für eine Zeit lang zulässt und erduldet, bis auf diesen Tag. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Mensch sich seinen eigenen Weg suchen kann und Gott ihn einfach gehen lässt. Gott ist der Gott über alle Völker. Und das bedeutet, jeder Mensch wird sich vor Gott verantworten müssen. In Vers 8, da wird Nimrod vorgestellt. Und von dem hatten wir ja schon gesprochen. Er wird so vorgestellt. Und Kusch zeugte Nimrod, der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein mächtiger Mann. Ein gewaltiger Mann. Ja, auch ein gewalttätiger Mann. Ein Herrscher, vielleicht der erste Diktator, ein Tyrann. Doch es ist interessant, wie es weitergeht. Denn der nächste Vers hat einen bedeutenden Zusatz. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Trotz all seiner Macht und trotz all seiner Gewalt, trotz seinem großen Herrschaftsgebiet, trotz seines großen Erfolges, dass er keine Grenzen akzeptierte, dass niemand ihn aufhalten konnte, ist Nimrods ganzes Leben vor dem Herrn, vor dem lebendigen Gott. All sein Tun ist vor Gott nicht verborgen. Ja, auch all deine Intrigen, all deine Absicherungen, all dein Geld, all deine Erfolge, deine Urkunden, dein Ruhm, deine Erfindungen, deine Errungenschaften, all das schützt dich nicht vor den Augen Gottes. Dein ganzes Leben ist vor dem Herrn. Egal, wo du auf der Erde wohnst, ob in deinem Land hauptsächlich Hindus oder Moslems, Atheisten, Juden oder Christen leben, egal wo du auf der Erde lebst und unter welcher Nation du lebst, unter welchen Menschen du lebst, aus welcher Familie du kommst, du lebst vor dem Herrn der ganzen Welt. Und nichts ist vor ihm verborgen. Er ist der Gott über alle Nationen. Und du bist vor Gott für all dein Tun, ja, für jedes Wort und jeden Gedanken deines Herzens verantwortlich. Du kannst weder vor Gott fliehen, noch erfolgreich gegen ihn rebellieren. Denn selbst diejenigen, die heutzutage sagen, Religion, ach, da habe ich nur ein müdes Lächeln für übrig. So eine naive Vorstellung. Es kommt der Tag. Da werden sie vor einem großen weißen Thron stehen. Und sie werden erkennen, dass sie den mächtigen Gott frech ins Gesicht gespottet haben. Und sie werden es bitterlich bereuen, wenn sie sehen, all ihre spöttischen Worte, all ihre hochmütigen Gedanken, sie waren alle vor dem Herrn. Sie stehen alle vor dem Herrn und sie klagen sie an. Ja, es wird der Tag kommen, da wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge muss bekennen, dass Gott der Herr ist, dass er der Herr über alle Herren ist, dass er der König über alle Könige ist, über alle Nimrods dieser Welt. Tue Buße zur rechten Zeit vor dem einzigen Gott, vor dem du stehst. Doch dieses Kapitel, es weist noch auf eine dritte wichtige Tatsache hin. Drittens, der Retter für alle Nationen. Gott ist der Gott über alle Nationen. Das bedeutet auch, dass der Retter, den Gott bestimmt hat, um Menschen vor dem Gericht und der ewigen Strafe zu retten, ebenfalls ein Retter für alle Nationen ist. Gott hat das kleine und geringe Volk Israel auserwählt, damit aus ihnen der Retter hervorgehen sollte. Und wir finden diese Linie, die sich hindurchzieht durch die ganze Bibel. Jesus Christus, erstgeboren in der Fülle der Zeit, in Israel. Doch er ist nicht nur für eine Nation gekommen. Er ist nicht nur für ein Volk gekommen, sondern in Jesus Christus sollen alle Nationen gesegnet werden und Menschen aus allen Enden der Erde in friedliche Gemeinschaft mit Gott gebracht werden. Schon Jahrhunderte im Voraus sagte Gott von Jesus, diesem Retter, der den Juden versprochen war, in Jesaja 49, ich lese mal die Verse 1 und 6, hört auf mich, und hört mal genau zu, wer hier angesprochen wird. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Hier geht es um die Nationen, hier geht es um die Inseln, wie England zum Beispiel, und die Völker überall. Und in Vers 6 heißt es, ja, er, Gott, spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewährten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reicht bis an die Enden der Erde. Gott, der Gott über alle Nationen, er hat bestimmt, dass sein Retter ein Retter ist für alle Nationen. Sein Heil soll gehen bis an die Enden der Erde. Und diese Zusage hat Gott erfüllt, als Gott, der über alle Nationen ist, Mensch geworden ist in Jesus Christus. Er ist in diesen Stammbaum der Menschen hineingekommen, hineingetreten. Er, der über allem erhaben war, er hat sich gering gemacht, er hat sich erniedrigt und ist in diesen Menschenstammbaum hineingegangen, hineingeboren worden in Jesus Christus. Hineingeboren in die Linie Sems und Ebers und Abrahams und Jakobs, so wie Gott es versprochen hatte. Und er ist in diese Geschichte von uns Menschen hineingetreten, in diesen Stammbaum der Menschen hineingekommen, um Menschen zu retten und zu erlösen von der Rebellion, die in uns steckt. Und zwar aus allen Richtungen der Erde. Aus allen Gebieten, in denen sich die Menschen verteilt haben. Auf der Erde predigte Jesus von einem Reich, das größer ist als alle Reiche der Menschen. Das größer ist als das Königreich Nimrods. Das mächtiger ist als das Reich der Römer. Ja, als alle Nationen und ihre Eroberung. Er sprach von dem Reich Gottes. Aber das Reich Gottes, es ist nicht wie das Reich Nimrods mit großen Städten und politischen Eroberungen. Nein, es ist ein Reich, das innerlich beginnt in den Menschen. Das beginnt in den Herzen der Menschen. Gott überwindet die Mauern der Herzen und die Verhärtung der Sünde. und die Rebellion gegen Gott, indem er Vergebung schenkt und Frieden schafft und Gemeinschaft gibt. Er macht aus Feinden Kinder Gottes und aus solchen, die ihm den Rücken zugewandt haben, die in Rebellion und Aufruhr gegen Gott spotteten, macht er Erben des Himmelreiches. Und während Jesus das predigte, lesen wir in Lukas 10, dass er 70 Jünger aussandte zu predigen. In alle Richtungen aussandte. Sie sollen predigen: Siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und es gibt einige Ausleger, die sehen hier einen Hinweis auf die 70 Nationen aus unserem Kapitel. Auf jeden Fall gilt die Botschaft von Jesus allen Nationen und allen Völkern in allen Richtungen. Denn Jesus ist der höchste König und er gab sein Leben freiwillig als ein Opfer für Sünder, wie wir es sind. Für Menschen aus den Nationen, wie wir es sind. Für Rebellen, die Gott nicht gehorchten, so wie wir es waren. Er starb am Kreuz von Golgatha, um mit seinem Leben Vergebung der Sünden und Versöhnung mit Gott und Rettung vor dem Gericht für Menschen wie mich und dich zu erwirken. Und Jesus hat vollkommen gerecht und fehlerlos gelebt vor dem Herrn. Und er ist wie der größte Sünder verurteilt worden und gestorben vor dem Herrn, um alle, die an ihn glauben und sich ihm anzuvertrauen, als versöhnte Kinder vor den Herrn zu stellen. Wir nennen es Rechtfertigung. Und jeder, der zum Reich Gottes gehört, der ist wie ein neuer Mensch. Er hat eine neue Herzenshaltung, eine neue Sehnsucht, eine neue Liebe zum Guten, einen neuen Hunger nach Gerechtigkeit, eine wahre Suche nach Gemeinschaft mit Gott und ein Empfinden, ich gehöre einer neuen Familie an. Der Familie Christi. Und alle Gläubigen, sie sind untereinander Brüder und Schwestern durch den Glauben. Egal aus welcher Nation wir kommen, egal welche Sprache wir sprechen, wir sind verbunden in engster Weise durch unseren Herrn Jesus Christus. Und es kommt der Tag, da wird Jesus sein Reich bauen in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und die ganze Erde wird erfüllt sein mit der Herrlichkeit Gottes, so wie das Wasser den Meeresboden bedeckt. Und da wird keine Rebellion mehr sein. Da wird kein Krieg und kein Geschrei und kein Tod mehr sein. Und dieses neue Reich wird gerecht sein. Keine Gewalttat mehr sein, sondern Frieden und ewige Freude und Jubel über den König aller Könige, der uns errettet hat und befreit hat. Und wisst ihr, wer dort sein wird? In diesem Reich Gottes, das völlig aufgebaut werden wird. Wisst ihr, was die Bibel beschreibt, welche Menschen dort sein werden? Im letzten Buch der Bibel, wir befinden uns hier gerade im ersten Buch, im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9, da heißt es: Und sie, also diese Bewohner des Himmelreiches, sie singen ein neues Lied und sie sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast dein Blut, mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Hört mal zu. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Kommt uns das bekannt vor? Und zwei Kapitel später, Offenbarung 7, Vers 9, wird noch einmal bestätigt. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Es gibt einen Retter für alle Nationen. Jesus Christus. Er ist am Kreuz gestorben, um aus allen Nationen, aus allen Völkern Menschen zu erkaufen für Gott, dass sie im Reich Gottes leben sollen. Und Jesus ist der einzige Retter, der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er ist der einzige Weg zu Gott. Der Apostel Petrus, er bestätigt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Kennt vielleicht diese romantischen Phrasen, wenn ein Liebespaar weit entfernt ist, vielleicht der eine auf der Nordhalbkugel, der andere auf der Südhalbkugel, und dann sind sie traurig über diese Entfernung, und dann sagt der eine zum anderen, aber wir können doch aufblicken in den Himmel und wir sehen den gleichen Mond. Der Himmel überspannt uns doch beide. Das schafft doch eine gewisse Nähe. Aber hier meint es das nicht in romantischer Form, sondern in ganz tatsächlicher und faktischer Form. Egal, wo du auf der Erde lebst, in welcher Nation, unter welchem Volk du aufgewachsen bist, welche Sprache du sprichst, in welchen Grenzen du wohnst, Gott im Himmel ist über uns allen. Und unter diesem Himmel gibt es nur einen Namen und nur eine Person für alle Völker, durch den wir Hilfe finden können vor dem Gott, mit dem wir es zu tun haben. Vor dem wir uns verantworten müssen, vor dem wir leben. Und das ist Jesus. Und es gibt keinen anderen Retter. Und es gibt keinen anderen Namen zum Heil. Glaube an ihn. Vertraue dich ihm an, damit dein Name nicht nur in der Chronik der Völker steht, sondern im Buch des Lebens. Und wenn du diesen Jesus kennst, erzähle von dem Gott über alle Nationen und von dem Retter für alle Nationen. Fange an in der Nation, in der du lebst. Vielleicht in der Sippe, aus der du kommst. In der Sprache, die du sprichst. Hier in Deutschland ist die Erkenntnis vieler verblasst, so wie wir in unserem Kapitel festgestellt haben. Es dauert nicht lange, ein paar Generationen, und plötzlich hat der Großteil Gott den Rücken zugekehrt. Alle Erkenntnis Gottes dahin. Wir brauchen Mission in diesem Land. Wir müssen dieser Nation verkünden, dass es ein Gott ist über alle Nationen und dass da ein Retter ist, durch den wir allein gerettet werden können. Und sein Name ist nicht Nimrod und die modernen Erfolgstypen in Wirtschaft und Unterhaltungsbranche. Sein Name ist Jesus. Die Söhne Noahs, sie haben alle Gott direkt erlebt, ja seine mächtige Bewahrung erfahren. Aber nur wenige Generationen später war fast alle Erkenntnis dahin. Gott ist dennoch der Gott aller Völker, aller Nationen. Und wir haben es nötig zu verkünden. Predigt das Evangelium alle Nationen, ja auch allen aus den unterschiedlichen Ländern, die aus unterschiedlichsten Gründen hierher kommen. Ich habe in den letzten Monaten so oft gehört, ihr seid so eine internationale Gemeinde. So viele verschiedene Leute aus so vielen verschiedenen Nationen. Und ich freue mich darüber, denn es ist ein Zeugnis für den Herrn. Und auch nicht etwas, was wir irgendwie erzwungen hätten. Wir haben hier niemanden bestochen, dass er hierher kommt. Wir wollen nicht auf Biegen und Brechen irgendeine besonders bunte Gemeinde haben. Aber es ist ein Zeugnis da, wo das Evangelium uns vereint. Und wir wissen, wir sind aus allen unterschiedlichen Nationen, wir sprechen sogar teilweise unterschiedliche Sprachen, aber wir haben einen Namen, dem wir vertrauen. Einen Namen, durch den wir gerettet sind. Einen Namen, der uns verbindet zu einer Familie im Herrn. Aber lasst uns auch bedenken, wie wir Missionen unterstützen können in den anderen Nationen, bis an die Enden der Erde. Wir tun das im Gebet, mit Spenden. Vielleicht auch mit Männern und Frauen, die wir zur Ehre Gottes hinausschicken können. damit man erkennt, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang, dass es außer Gott gar keinen anderen Gott gibt über alle Nationen. Er ist der Herr und sonst keiner, und allein in ihm ist Rettung. Wir haben es nötig, das zu verkünden. Denn da sind entfernte Verwandte von uns auf der ganzen Erde, die Christus nicht kennen. Die weiter rebellieren in der Rebellion Nimrods. Dieses Kapitel ermahnt uns daran, an die Nationen zu denken, für die Nationen einzutreten, zur Ehre Gottes unseres Herrn. Amen.